Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. So ein bisschen mal wieder eine besondere Folge, Folge 60. Und tatsächlich, wenn wir so Folgen hören, beziehungsweise so Folgennummern hören, dann finden wir das schon sehr beeindruckend. Zum einen, wie lange wir es durchgehalten haben oder immer noch durchhalten, aber dass auch ihr das tatsächlich immer noch so abfeiert. Wir haben tatsächlich nochmal in unsere Statistiken geguckt, jetzt nach der Sommerpause. Und auch die letzten Folgen wurden echt massiv gehört und anscheinend auch wieder von einer ganzen Menge neue Menschen, was uns natürlich auch immer extrem freut, weil das ja zumindest suggeriert, dass auch immer mehr Leute zum besten Hobby der Welt finden, D&D. Und in diesem Zuge bleibt natürlich auch immer nur das, was Podcaster an so einer Stelle immer machen, nämlich darauf hinweisen, dass es uns tatsächlich eine ganze Menge bringt, wenn ihr für uns abstimmt, auf Spotify, auf iTunes oder wo immer ihr uns auch hört. Wie gesagt, klingt immer ein bisschen blöd, wenn Podcaster darum bitten, aber so ist es nun mal. Es bringt dem Podcast und damit auch dem Hobby D&D in unserem Fall natürlich eine ganze Menge. Entsprechend wären wir dafür sehr dankbar, wenn ihr das noch machen könntet und wenn ihr das noch nicht getan habt. Und damit dann auch genug der Worte und ab in die Folge 60. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück zu Road to D&D und wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt. Heute dreht sich alles um den Druiden und wer auch gerne in der Natur spazieren geht und gerne mal einen Baum umarmt, ist Lars.
Das ist vollkommen korrekt. Ich bin für mich sehr naturverbunden, entsprechend Druiden, voll mein Ding. Weil Hamburg, 1,8 Millionen Stadt.
Ja, classy. Ja. Die Gegensätze ziehen dich auch ein bisschen an. Also man kann die Natur ja nicht wertschätzen, wenn man sich ständig um sich hat.
Eben, deswegen wohne ich einfach jetzt auch in so einer Reihenhaussiedlung hier irgendwo. Ja. Also, keine Ahnung, wie man das hier nennt.
Ja, ist richtig. Aber ich meine, du kannst ja dafür sehr, sehr oft wandern gehen dann demnächst. Vielleicht wäre das ja ein Ausgleich.
Genau. Weiß noch nicht, ob das passieren wird, ehrlicherweise. Ich bin mir nicht sicher, wann ich das letzte Mal ernstzunehmend gewandert bin. Das ist schon sehr, sehr lange her.
Wandern ist ja auch nicht ernst zu nehmen. Also rege ich mich ja jedes Mal drüber auf.
Wandern ist ernst zu nehmen. Wandern ist ernst zu nehmen, wenn du halt ernst zu nehmen wanderst. Das, was halt die ganzen Trollos dieser Welt halt als Wandern bezeichnen, ist halt Quatsch. Wenn du halt irgendwie einen 4-Stunden-Spaziergang als Wandern bezeichnest, weil du deine Jack-Wolfskin-Klamotte dabei anhast. Digga, das ist einfach ein befestigter Weg. Du bist einfach lang gegangen. Das ist doch nicht Wandern.
Ja, weil Wandern ist einfach nur gehen. Und das, du sagst ja auch eben, nicht, ach, heute also, Hobby sitzen.
Naja, aber gehen, also das ist ja das Problem. Also wandern im Sinne von wandern ist für mich dann auch so ein bisschen halt hier und da vielleicht mal so kleinere Kletterpassagen und sowas. Ne? Aber so einfach nur ein festes Schuhwerk anzuziehen, um dann halt einen Weg lang zu gehen, das ist halt gehen.
Ja, und das andere mit dem bisschen Klettern ist auch einfach nur der Schulweg unserer Eltern vor 50 Jahren.
Also, genau, die hatten ja nichts.
So, und auch keine Wanderklamotten.
Nee, damals richtig, die sind immer schön im Schnee und im T-Shirt halt.
Ja, man hatte ja nichts. Jack Wolfskin.
Nee. Oder ja. Weißt du, dann war dir halt mal warm und du hattest eine lange Hose und da war nichts mit absippen.
Ja.
Dann musste man einfach mal schwitzen.
Werden noch so, ja, hundertprozentig, ich bin da nicht so im Wandern-Business drin, aber es gibt diese Hose noch, ne?
Ach, bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich Jack Wolfskin damit jetzt, aber wenn ich jetzt hier einfach mal so Lidl und Aldi, die ganzen Discounter-Moden sind doch auch immer dafür so, Moment, ich kenne mal Lidl, Wandermode.
Funktionsmode nennt sich das.
Ah, sorry, Funktionshose, einfach gucken wir mal direkt hin. Das ist jetzt alles, ja, wahrscheinlich haben die jetzt im Winter einfach nicht so viel. Jetzt kommen mir nämlich, werden mir eher so hier die, eher die Heimwerkerhosen vorgeschlagen. Ach, aber safe, Alter.
Vielleicht gibt's auch beides. Womit du heimwerkern und wandern kannst.
Ah, hier haben wir's doch. Ja, easy. Natürlich gibt's das alles. Natürlich gibt's das alles. 2-in-1 Funktionshose Anthrazit.
Meinst du, es gibt dann irgendwann die Verbesserung? So ein bisschen wie, wir sind uns beide einig, der Next Step bei Sneakern und Co. sind ja Klettverschlüsse gewesen. Ich weiß, es ist ein bisschen verpönt, aber eigentlich war es der Next Step. Das wollte nur niemand so richtig wahrhaben. Meinst du, es gibt jetzt stattdessen auch so, dass der Reißverschluss weg ist und du wie bei diesen diesen Reissmokings, beziehungsweise diesen Reissklamotten, wo dann dort drunter ja, der
so
Smoking
Knöpfe
ist.
Einfach.
Ja, oder das wird einfach so weggeschossen oder so.
Das wäre geil. Ich gucke mir, es hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich bin jetzt bei Decathlon gelandet. Und die haben auf jeden Fall jetzt nicht mehr einfach so einen ganz normalen, Zip, der einfach so einfach ganz stumpf einmal um die Hose geht. Das, der Zip, der schmiegt sich schon so ein bisschen dynamisch an die Nähte an. Und ist so ein bisschen anders geformt. Dann hat man eigentlich, ich weiß jetzt nicht, warum das so der Fall ist oder warum das jetzt, was das der Benefit ist, aber es sieht ein bisschen fancier aus für 20 Euro.
Ja, aber es ist immer noch ein Zip. Ich will, dass ja, ja, da irgendwie mit so Druckluft das Hosenbein weggeschossen wird.
Ja, irgendwie, also ich finde, da hat sich die Premium Outdoor-Mode auch noch ein bisschen, da hat man sich die Innovation gespart, scheint es.
Ja. Und ich meine, wie cool bist du, wenn du irgendwie auf dem Berg stehst, dir wird gerade zu warm. Und dann schießt du einfach deine Hosenbeine ins Tal.
In die Fitness. So. So nämlich. Ja, das ist eigentlich ganz cool, da hast du recht. Dann bist du auf jeden Fall der King auf dem Berg.
Ja.
Ja, nee, aber ich, das ist, also ich bin jetzt hier gerade wirklich ein ganz krassen Kaninchenbau runter. Was es für Quatsch gibt, ey. Egal. So, apropos Quatsch. Druiden.
Nimmt ja auch keiner ernst im D&D-Universum, ne?
Ja, das ist vollkommen korrekt.
Druiden sind die Unterklassen bzw. Klassen, die solche Funktionshosen tragen.
Das stimmt. Leider Gottes muss man aber sagen, die sind auch wahnsinnig mächtig. Ich sag mal so, ich will mich jetzt gerne über den Druiden lustig machen, habe aber auch einfach Angst.
Ja, ist richtig.
Ja, eine Klasse werden wir euch da draußen heute vorstellen, die euch auf jeden Fall schön aus dem Leben nehmen wird, wenn ihr so angejuckelt kommt. Oder aber, ich sag mal so, die erste Klasse mit kurzen Hosen könnte auch schwierig sein bezüglich Körperhygiene. Aber das ist ein anderes Thema. Aber lasst uns doch einfach mal reinstarten. Nämlich, ich habe ein bisschen Bock. Die Klassen heute sind alle sehr spektakulär und alle gefallen mir auch sehr gut, muss ich gestehen.
Ja, vor allem die erste Klasse ist ja auch die Klasse, beziehungsweise die Unterklasse, mit der du mir als Spielleiter einfach wahnsinnig auf die Nerven gehst.
Das ist vollkommen korrekt. Das ist exakt richtig. Und es macht mir auch sehr viel Spaß.
Ja, ich habe, also ich würde fast sagen, ungelogen, ich habe fast noch nie eine ätzendere Unterklasse erlebt.
Ernsthaft?
Die dir ständig, ja, weil diese Unterklasse kann dir einfach gerade in einem Kampf ständig auf die Nerven gehen als Spieler.
Ja, das stimmt. Aber weil das halt so, ich starte einfach mal rein, dann können wir es direkt ein bisschen konkreter machen. Es geht nämlich um den Circle, also es gibt ja bei Druiden, bla bla bla, Unterklassen, ihr bekommt eure Unterklasse schon ab Level 2, das ist ein bisschen besonders, ihr kennt den Drill. Und es geht ja um diese Druiden-Zirkel. Und der erste Zirkel, um den es heute geht, ist der Circle of Spores. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie er auf Deutsch heißt.
Vielleicht irgendwie einfach der Sporen.
Zirkel der Sporen, keine Ahnung. Und es geht, wie der Name schon vermuten lässt, um so um die Symbiose mit einem bestimmten Teil der Natur, nämlich alles, was halt so rund um Sporen und Pilze und so weiter und so fort geht. Und die, wie ihr jetzt gleich, also um das schon mal vielleicht so ein bisschen zu spoilern, wie ihr über die Klassenfertigkeiten mehr merken werdet, geht es ein bisschen darum, auf der einen Seite so, also ist der Druide wird dadurch so durch so eine Mischung aus Nahkämpfer und Count und Crowd-Control-Mensch, was halt wirklich eine derbe nervige Kombination ist, jemanden vorne drin stehen zu haben, der dann aber auch noch eine Menge Fertigkeiten hat, irgendwie so ein bisschen seine Umgebung zu kontrollieren und hier mal da mal wieder nervigen Schaden auszuteilen, da mal wieder einen Gegner irgendwas anderes tun zu lassen, als das er eigentlich will und so. Da gibt es eine ganze Menge nette Sachen. Aber um das, um da vielleicht auch da direkt mal konkret reinzustarten, wie üblich bei Magiewirker-Unterklassen kriegt ihr erstmal eine komplett neue Spell-List, oder was heißt neue, eine ergänzte Spell-List. Zum Beispiel nämlich so Sachen wie Blindness, Deafness, was ihr natürlich, wie der Name, wenn ihr den Zauber nicht kennt, aber der Name sagt ziemlich genau, was es tut. Auch so Sachen tatsächlich wie Animate Dead, das ist vielleicht nämlich noch so ein Aspekt, der bei dieser Unterklasse auch mit reinkommt. Durch dieses Verdorbenartige, was diese ganze Pilzgeschichte irgendwie mit sich bringt, hat man auch eine relativ merkwürdige Beziehung zum Tod, was auch in der einen oder anderen Fähigkeit mit vorkommt. Gaseous Form, Blight, Confusion, also wirklich alles so, am besten halt die Gegner nicht tun lassen, was sie eigentlich tun wollen. Dafür hat man eine ganze Menge witzige Möglichkeiten. Das so ein bisschen zur Spelllist. Und dann starte ich vielleicht auch schon direkt in die eine der beiden signifikanten Fertigkeiten, um die es beim Circle of Spore-Druiden geht, nämlich den Halo of Spores. Die ganze Idee ist nämlich folgende. Euch umschwirrt die ganze Zeit so ein leichter Sporennebel. Und umschwirren bedeutet relativ konkret in einer Umgebung von 10 Fuß. Und das ist auch gar nicht mal nur Fluff, sondern diese Sporen können auch tatsächlich ein bisschen böse Dinge tun. Denn wenn ihr nämlich, wie schon eben gesagt, so ein bisschen in der Nähe von Gegnern rumsteht, was ihr dann als Frontkämpfer ganz gut tun könnt, dann könnt ihr eure Reaktion nutzen, und sobald irgendjemand in dieser 10-Fuß-Umgebung, also der in diesem Sporennebel sozusagen steht, dann seine Runde beginnt, könnt ihr ihm einen Konstitutionsrettungswurf abverlangen, und wenn er diesen nicht schafft, 1d4 Schaden machen. Und auch dieser Schaden skaliert über eure Level nach oben. Das ist dann, bis ihr dann Level 14 seid, wird es dann tatsächlich 1d10 Schaden. Nicht unbedingt mega viel, aber wenn man halt irgendwie, wie gesagt, da vorne drin steht und sich dann halt, also entsprechend auch sehr wahrscheinlich mit anderen oder mit mehreren anderen Gegner-Nahkämpfern in 10 Fuß Umgebung steht, sich dann immer einen rauspicken zu können, der dann immer diese 1d4 Schaden potenziell bekommt, kann schon recht mächtig sein, also auf jeden Fall aber sehr nervig.
Ja, das ist es nämlich. Weil im Endeffekt kannst du dir ja wirklich denjenigen aussuchen, der vielleicht schon am meisten gelitten hat. Also das kann man natürlich auch immer so ausspielen als Spielleiter. Also ich mache es gern, dass die Spieler eben nicht wissen, wie viel Trefferpunkte die Gegner noch haben, sondern im besten Fall lässt man denjenigen den NPC angucken oder den Gegner angucken und dann entweder drauf würfeln, wenn es nicht offensichtlich ist, oder wenn es sehr offensichtlich ist, also derjenige schon relativ viel kassiert hat, dann kann man den Spielern sagen, okay, der sieht nicht mehr ganz so gut aus oder was ähnliches. Und dann kannst du als Druide beziehungsweise als Circle of Spore-Druide ja wirklich dann gezielt dir denjenigen aussuchen, der in deiner Nähe steht mit deiner Reaktion, und im besten Fall dann direkt 4 nekrotischen Schaden noch mal draufpacken und den dann je nachdem sogar aus dem Spiel nehmen. Also ja, es ist nervig, vor allem wenn es jede Runde passiert, ne?
Es ist halt so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen getweakte Opportunity Attack. Statt dass man halt irgendwie im direkten Nahkampf mit jemandem stehen muss und dann halt seinen kompletten Waffenschaden draufhauen kann, kann man sich so ein bisschen mehr aussuchen, wer den Schaden bekommt. Man ist nicht davon abhängig, dass dieser jemand sich von einem wegbewegt. Dafür macht man aber auch wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden, wenn man den Schaden macht. Und nochmal, um das zu unterstreichen, wenn dieses Wesen seinen Konstitutionsrettungswurf schafft, dann kriegt er nicht die Hälfte des Schadens, sondern gar keinen. Also ist jetzt nicht so, dass man halt irgendwie garantierte 1d4 jede Runde rausknallt, zusätzlich zu seiner Aktion, sondern es gibt halt diese Möglichkeit, dass das passiert. Und aber wie gesagt, wir hatten jetzt ein paar Mal eine Runde, wo das echt auch ganz gut reingehauen hat.
Ja, das ist richtig. Vor allem, wenn du es dann noch mit der anderen Level-2-Fähigkeit beziehungsweise mit so ein bisschen eurer, ich würde es jetzt auch wieder die Brot-und-Butter-Fähigkeit der Unterklasse nennen, nämlich die Symbiotic Entity verbindet. Symbiotic Entity ist das Ganze, dass ihr im Endeffekt austauscht, ob ihr eure Wild Shape benutzt, beziehungsweise ihr tauscht eure Wild Shape als eine Aktion, indem ihr die normalerweise benutzen würdet, gegen Sporen aus, auch wieder. Also das heißt, ihr verwandelt euch nicht in eure Beast-Form, sondern ihr kontrolliert ein paar Sporen mehr. Das heißt für euch, ihr bekommt 4 temporäre Hitpoints, also beziehungsweise 4 temporäre Hitpoints pro Level, das ihr in der Klasse des Druiden gewählt habt. Also auf Level 1 beziehungsweise Level 2 in dem Fall ja schon, sind das dann 8 temporäre Hitpoints. Und ihr kriegt noch die folgenden Vorteile. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in dieser Symbiotic Entity seid, dann bekommt ihr jedes Mal, wenn ihr euren Halo of Spores, was wir gerade erklärt haben, einsetzt, dann könnt ihr auch noch einen zusätzlichen Würfel, beziehungsweise den Würfel, der gerade angesagt ist, auf Level 6 1d6, darunter 1d4, auf Level 10 1d8 und so weiter einsetzen und den zusätzlich da hinzufügen. Aber auch da natürlich, wenn der Gegner den Constitution Saving Throw schafft, dann wird er natürlich komplett negiert, der Würfel. Das aber nicht alles, zusätzlich noch, und da sind wir auch so ein bisschen dabei, dass der Droide fast schon auch im Nahkampf sehr gut bestehen kann, ohne in seiner Wild Shape zu sein. Nämlich, er bekommt zusätzlich noch jedes Mal bei einer Waffenattacke, beziehungsweise einer Melee-Weapon in dem Fall, also keine Ranged-Attack, dann macht ihr zusätzlich noch mal mit eurer Waffe einen D6 nekrotischen Schaden. Bei jedem Hit, den ihr landet. Das finde ich, ein D6 noch mal zusätzlich auf Level 2, das kann man gerne mitnehmen, würde ich sagen. Das Ganze endet dann entweder nach 10 Minuten oder wenn ihr alle eure temporären Hitpoints verliert, die ihr bekommen habt zusätzlich, oder wenn ihr eure Wild Shape wieder benutzt. Das heißt, ihr könntet dann noch mal, logischerweise, wenn es irgendwie knifflig wird, noch mal rausshapen, nenne ich es jetzt mal. Aber grundsätzlich 10 Minuten, wenn ihr die Hitpoints verliert, die temporären, oder wenn ihr in die Wild Shape endet.
Und das ist halt eine super coole Sache. Vor allen Dingen halt, also dass Nahkampfwaffenschaden oder dieser zusätzliche Nahkampfwaffenschaden legt halt natürlich nahe, dass man den Druiden halt als Nahkämpfer ausspielt. Der Punkt ist, und das wird halt durch diese Spelllist nicht so 100% deutlich, vielleicht kann ich da gleich mal noch ein paar Beispiele hinterher schmeißen. Denn es gibt nämlich einige Zauber und auch Cantrips, die diese ganze Spielart von nahkämpfenden Druiden, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, also wild-shaped nahkämpfenden Druiden, also ich meine, dass ein Druide sich in einen Bär verwandelt und dann halt irgendwie alles kurz und klein schlägt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt unüblich. Wer da nicht von weiß, wie sehr ich das hasse, den verweise ich gerne an unsere erste Druidenfolge. Dass auch ein Druide durchaus als waffenführender Druide im Nahkampf gespielt werden kann, zeigt halt wie zum einen diese Unterklasse mit seinen Features, aber auch halt, wie gesagt, diverse Zauber, die der Druide zur Verfügung hat, die dann halt beispielsweise sowas wie Flaming Blades sind, was du halt, wie der Name schon sagt, du hast dann so ein brennendes Schwert in der Hand und machst einfach Schaden ohne fucking Ende. Oder es gibt echt tatsächlich auch ein paar ganz interessante Cantrips, mit denen der Druide ausgestattet werden kann, die dann halt irgendwie den Waffenschaden so ein bisschen anders machen, besser machen, auf mehrere Targets übertragen lassen und so weiter und so fort. Da gibt's wirklich einiges Cooles. Deswegen fuchst euch da mal so ein bisschen rein. Wie gesagt, ich kann gleich noch mal irgendwie in meinen Charakter gucken, was ich da noch mal vorbereitet hatte. Hat eine ganze, ganze Menge Potenzial. Also wirklich, wirklich super cool. Dann kommen wir doch mal zur Level 6 Fertigkeit. Also wie gesagt, Level 2 Halo of Spores und Symbiotic Entity sind so ein bisschen die Brot- und Butter-Geschichten. Und das ist dann auch so ein bisschen oder das wird jetzt im weiteren Verlauf so ein bisschen noch ausgeweitet. Außer bei der Level 6 Fertigkeit, man nimmt das nicht so die Mega-Rolle ein. Denn hier geht es um die Fungal Infestation. Und hier kommen wir zu dem Punkt, den ich eingangs schon so ein bisschen meinte, dass es auch ein bisschen weirdes Verhältnis zum Tod und zu Leichen und so weiter gibt bei dieser Unterklasse. Ihr bekommt die Fähigkeit mit Level 6 aus einem Toten einen Zombie erwecken zu lassen. Allerdings nur mit einem Hitpoint. Muss man dazu sagen. Es gibt tatsächlich einen Zombie-Stat-Block, den ihr dann an die Hand bekommt, auch innerhalb des Regelwerks. Oder ihr könnt es dann im entsprechenden Monster-Manual nachschlagen. Und dieser Zombie, wie gesagt, entsteht dann wieder mit einem Hitpoint und steht euch dann eine Stunde lang zur Seite und haut für euch anderen auf die Mütze. Solange ihm halt nicht der eine Hitpoint abgezogen wird. Im Gegensatz zu anderen Kreaturen, die ihr so erweckt, ist das ganz cool. Insofern, weil, ja, der hat zwar nur einen Hitpoint. Und hier steht ehrlicherweise auch nicht, ob man den irgendwie heilen kann oder so. Aber bei Untoten ist das ja irgendwie ein bisschen problematischer. Aber dieser Zombie bewegt sich dann quasi mit euch im Kampf mit und gehört euren mentalen Befehlen und so Geschichten. Aber was nicht der Fall ist, ist, dass ihr dafür eure Bonusaktion aufwenden müsst, wie es bei anderen Begleitern häufig der Fall ist. Da ist dann halt so, dass ihr irgendwie eure Bonusaktion dafür aufwenden müsst, dass ihr dem einen Befehl gibt. Ansonsten macht die Kreatur nur Dodge-Actions. Nee, dieser Zombie ist vollkommen motiviert, anderen auf die Mütze zu schlagen, auch ohne, dass ihr dafür irgendeine Bonusaktion aufwendet, was natürlich ganz cool ist. Außerdem könnt ihr das Ganze noch natürlich begrenzt häufig machen. Ihr könnt nicht einfach auf einmal in eurer Zombie-Armee stehen. Und zwar ist das Ganze limitiert durch euren Weisheitsmodifikator. Und wenn ihr dann eine lange Rast gemacht habt, bekommt ihr alle eure Aufladungen wieder zurück.
Finde ich mega weird irgendwie.
Finde ich auch also mega weird.
Das größte Problem mit dem Ding habe ich eigentlich, dass du es als Reaktion einsetzen musst, sobald jemand stirbt.
Also, das zum einen, aber zum anderen halt auch dieser eine Hitpoint.
Ja, ja, genau. Weil im Endeffekt überlegst du dir ja dann, du kannst deine Reaktion nicht mehr dazu einsetzen, deine Halo of Spores einzusetzen. Das heißt, du wirst im Zweifelsfall gerade auf höheren Leveln meistens das eher nicht einsetzen. Es sei denn, du brauchst irgendwie jemanden, der vor dir steht und dich blockt oder so. Also
ist das, sehr situationsabhängig. Genau, das ehrlicherweise glaube ich mehr, als dass du okay, wenn man jetzt mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, gibt es vielleicht schon ein paar gute Gründe. Erstens ist es natürlich zwar ein Hitpoint, aber da geht natürlich eine volle Attacke rein. Ne? Also du hast einfach ein Meatshield für einen Hit.
Genau.
Auf der anderen Seite hast du natürlich, ich meine, ohne jetzt in den Zombie-Stat-Block so weit reinzuspringen, aber der Zombie macht wo steht denn hier der fucking Schaden? Gib mir eine halbe Sekunde. Denn ein Zombie macht 1d6 plus 1 Schaden. Das ist ja auch nicht so besonders viel, aber halt auch mehr als 0. Und der Punkt ist, dass eine alte D&D-Weisheit ja ist, dass mehrere Gegner stärker sind als ein fetter Gegner.
Ja.
Einfach aus der Mechanik, wie halt Würfel geworfen werden heraus. Und dass du halt, wenn du mehrere Angriffe raushaust, da auch die Chance auf einen Crit einfach höher ist.
Ja, aber dann müssen da ja kommt. So viele auf einmal umfallen, dass du da deine 3-4 Zombies hinstellen kannst.
Also, naja, aber es ist halt irgendwie, also, ja, vielleicht sind es aber auch nur der ein oder zwei mehr, die dann da drum stehen, die dann irgendwie einen Ausschlag geben, ne? Und die Frage ist ja auch, also der Gegner muss ja auch erst, also die Zombies haben jetzt auch keine hohe Rüstungsklasse, nämlich um genau zu sein von 8. Nichtsdestotrotz müssen die halt auch erstmal getargetet werden und dann getroffen werden. Und im Zweifelsfall wird dann halt mal der Hit gesetzt oder vielleicht auch mal ein zweiter. Und dann ist das für eine investierte Reaktion schon auch gut, muss man sagen. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto nützlicher finde ich das ehrlicherweise. Ich bin mit meinem Level, mit meinem Charakter noch nicht auf Level 6, deswegen
ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir es noch nicht dahin kommen lassen. Aber ich finde es nicht so mächtig, um ehrlich zu sein. Also, wie gesagt, ich finde den Halo of Spores, beziehungsweise in Kombination mit der Symbiotic Entity, deutlich mächtiger als dann, wie gesagt, kommt auf die Situation drauf an, aber ich würde sagen, ja, in fast allen Fällen mächtiger.
Ist auf jeden Fall nervig, wieder.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also das kann sehr nervig sein, ja. Ja.
Ja, und keine Ahnung, weißt du, so ein Zombie hat halt auch wieder seine, der hat auch wieder seine Opportunity-Attacks und so, das hat schon alles, ja, mal gucken.
ja, ich sehe es schon kommen.
Mach mal ein paar Zusatz-Tokens bereit für die nächsten Spiele. Dann.
Ja, zum Glück ist noch ein weiter Weg bis Level 6, ne?
Ja, das ist richtig.
Und noch weiter ist der Weg bis Level 10, aber theoretisch würde euer Druide da die Fähigkeit Spreading Spores erhalten. Und das heißt nichts anderes, als dass ihr eure Sporen noch weiter verteilen könnt. Nämlich könnt ihr einen 10 Fuß großen Würfel 30 Fuß von euch wegschießen. Und da bleibt dieser Sporenwürfel dann bestehen und hält da eine Minute aus, bis die Sporen verfliegen. Und das Ganze bringt euch folgenden Vorteil, beziehungsweise euren Gegnern folgenden Nachteil. Das heißt nämlich, jedes Mal, wenn eine Kreatur in diesem Würfel entweder ihren Zug beginnt oder in diesen Würfel sich reinbewegt, dann könnt ihr euren Halo of Spores Schaden wieder austeilen. Also im Endeffekt kriegt ihr dann den auf Level 10, sind es dann schon ganze 1d10. An Schaden, also nice to have. Den könnt ihr austeilen, plus, was ich am Anfang vergessen habe, um diese Fähigkeit einzusetzen, müsst ihr in eurer Symbiotic Entity sein. Das heißt in dem Fall sogar 2d10 Schaden, je nachdem, wenn er den Constitution Saving Throw nicht schafft. Und genau, also das ist, wenn man sich überlegt, dass ihr dann auch ein bisschen Reichweite mit euren Sporen bekommt, gar nicht so schlecht. Plus, jedes Mal, wenn ihr euch entscheidet, okay, ich möchte diesen Würfel an Sporen irgendwo anders hinzaubern, dann verschwindet zwar der erste, aber ihr könntet theoretisch jedes Mal mit einer Bonusaktion einfach diesen Würfel woanders platzieren. Also für eine Bonusaktion dann nochmal je nachdem 2d10 austeilen, gar nicht schlecht. Der einzige Nachteil, den ihr damit noch habt, ist, ihr könnt euren normalen Halo of Spores, beziehungsweise eure Halo of Spores Reaction nicht einsetzen. Das heißt, das Konnt ihr nicht im gleichen Zug machen, aber hey, der Würfel zählt ja auch für eine Minute, beziehungsweise hält eine Minute, dann könnt ihr halt im nächsten Zug damit loslegen. Nein, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Ihr könnt nicht im nächsten Zug loslegen, sondern wenn der Würfel weg ist, könnt ihr erst wieder Hail of Spores benutzen.
So nämlich. Also letztendlich ist die Idee ja so ein bisschen, die Sporen, die euch die ganze Zeit um euch herum surren, die könnt ihr einfach auch irgendwo hinschicken, wo sie dann irgendwie das Gleiche machen. Und dadurch wird das halt so ein bisschen, also damit das finde ich auch Level 10 relativ clever, muss ich gestehen. Weil Level 10 ist natürlich auch der Punkt, wo die Fertigkeiten des Druiden als Nahkämpfers so ein bisschen kniffliger werden. Ne? Also dann, oder anders gesagt, dadurch, dass der Druide halt beispielsweise mit den HP nicht so mitskaliert wie jetzt beispielsweise ein Krieger oder ein Barbar oder sowas, dann wird der halt so ein bisschen schwächer generell. Oder es wird einfach ein bisschen gefährlicher an der vordersten Front. Sprich, diese Fähigkeit macht seine Hail of Spores so ein bisschen dezentraler für ihn. Also er muss nicht im Zentrum dieser Hail of Spores stehen, was halt irgendwie ganz cool ist. Und er kann sie halt gerade, was ich halt super spannend finde, auch wieder so für Crowd Control in beengten Räumlichkeiten beispielsweise perfekt einsetzen. Also da mal hier irgendwie einen Zugang von der Höhle mit seinen Spores irgendwie versehen oder halt irgendwie in einem Haus irgendwie einen Zimmereingang oder sowas, wo man dann einfach schon mal so einen guten Block hat, wo dann einfach jeder Gegner durchrennen muss. Das ist halt schon ganz nice. Also ich finde es eine clevere Erweiterung. Ja, ob das jetzt so die mega mächtige Geschichte ist, muss ich mich leider berichtigen. Auf Level 10 hat man erst 1d8 Schaden, ab Level 14 erst 1d10.
Ach, ist das so?
Ja, ja. Es ist schade, aber so ist es leider. Es ist jetzt, also das ist halt nicht so der mega krasse Damage-Peak, den man da rausbekommt. Aber ich glaube generell, sowohl bei diesem Hail of Spores als auch bei diesem Spreading Spores-Feature geht es nicht darum, dass man irgendwie krassen Schaden bei einem Gegner austeilt, sondern möglichst den Damage, den irgendwie die gesamte Gegnergruppe bekommt, irgendwie so in einem gewissen Maße hochhält. Ja, und das funktioniert damit halt ganz geil.
Plus du bist halt flexibler. Die müssen halt nicht genau rumstehen, genau, sondern du kannst es weiter verteilen. Den einzigen Nachteil, den es vielleicht auch noch hat, ist, das Ganze ist ja eigentlich, wenn man es richtig liest, sowohl für deine Verbündeten als auch für dich selbst genauso gefährlich, oder? Zumindest steht hier nichts explizit von Verbündeten, sondern hier steht,
also normalerweise steht jede Kreatur. Ja, das ist richtig. Normalerweise steht ja immer irgendwie so Formulierungen wie any creatures at your will oder sowas. Und das ist hier nicht mit drin, da hast du leider recht. Also mit anderen Worten, auch deine Kollegen, die da durchlaufen, kriegen den Schaden.
Ja, und du selbst, was ich ein bisschen weird finde.
Ich glaube, da würde ich als Spielleiter, also das, als Spielleiter würde ich auf jeden Fall sagen, dass du selbst den Schaden nicht bekommst. Weil du bist ja auch in deiner komischen Spore-Entity und bla 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 bla. Also, das finde ich jetzt ein bisschen sehr albern. Dass deine Mitspieler es bekommen,
Rules as written kriegen es beide, aber
genau.
Beim Druiden selbst gebe ich dir recht. Also, das würde ich auch eher so auslegen, als dass er es nicht bekommt, weil sonst macht das ganze Konzept irgendwie keinen Sinn.
Ja. Genau, und dann kommen wir auch schon zur letzten Fertigkeit, die heißt da Fungal Body, was ich ehrlicherweise, also eine Fähigkeit, Level 14, die 1,5 Zeilen an Regelwerk mit sich bringt. Und irgendwie sind sehr viel Fluff-Interpretation Spielraum lässt. Wie auch immer. Die Fertigkeit beschreibt, dass euer dass die Pilzsporen in eurem Körper zu wachsen beginnen und ihr aus irgendeinem Grund danach immun seid gegen blinded, deafened, also ihr könnt nicht mehr blind werden, nicht mehr taub werden, nicht mehr frightened werden und auch nicht mehr vergiftet werden. Und jeder kritische Hit gegen euch wird stattdessen ein normaler Hit, außer ihr seid incapacitated, also wie ist es auf Deutsch? Bewegungsunfähig? Nee, das ist nicht incapacitated. Ihr wisst schon, was ich meine. Und entsprechend, dann würde der kritische Hit nach wie vor gelten. Und das ist, also ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht genau, was Pilze in meinem Körper damit zu tun haben, dass auf einmal man mir sehr viel weniger Schaden machen kann. Aber das ist schon ziemlich geil, ehrlicherweise.
Mir gefällt übrigens auch für incapacitated eigentlich eine der Übersetzungen ins Deutsche ist arbeitsunfähig. Und das möchte ich eigentlich jetzt hier auch einführen.
Dass das ist okay.
Deutsch so übersetzt wird in D&D-Bücher.
Ja. Genau, und das ist dann der
Circle of Spores, wenn das wirklich so übersetzt worden wäre. Aber hey.
Irgendwann kam der Vorschlag auf jeden Fall mal.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, aber das ist der Circle of Spores. Ich bin großer Fan. Ich spiele diesen Charakter sehr gerne. Ich finde diese, ich finde auch ehrlicherweise, dass das mal eine ganz coole Alternative ist, aber das werden die beiden weiteren Unterklassen auch sein. So ein bisschen weg von dem entsprechenden Baumkuschler, sondern her hin zu einem irgendwie so ein bisschen ambivalenteren Modell eines Druiden. Finde es super cool. Und es macht, wie gesagt, super viel Spaß zu spielen. Und gerade auch, also ich kann mich nicht beklagen, dass ich jetzt irgendwie auf den Level, wo sind wir? 5?
3.
Echt? Schockierend. Auf jeden Fall, was so Schaden und so angeht, das kann ich, das geht schon ganz gut klar. Aber ich glaube, wenn es um Schaden geht, dann wird vor allem die nächste Unterklasse dann nochmal eine ganz andere Skala setzen.
Das ist richtig. Und die finde ich vom, ja gut, das ist Geschmackssache, aber ich finde sie vom Fluff ein bisschen cooler. Es geht nämlich um den Circle of Stars Druid. Nicht zu verwechseln mit dem Circle of Moon Druid, der dann nochmal was ganz anderes ist. Aber der Circle of Stars Druid, man könnte ihn so ein bisschen als den Astrologen der Druiden bezeichnen, weil im Endeffekt ziehen diese Druiden ihre komplette Kraft aus den Sternen und ja, auch so ein bisschen, wie die Sterne im Endeffekt dann stehen. Also die Druiden können dann so ein bisschen vorausahnen, okay, das Sternzeichen oder das Sternbild steht gerade so, das heißt das und das, und daher ziehen die ihre ganze Macht, um so fluffmäßig ein bisschen einzuordnen. Und natürlich, um dieses Ganze dann irgendwie sich anzuschauen bei Sternbildern, brauchen sie natürlich eine Sternenkarte, beziehungsweise eine Star Map im Englischen. Und diese Fähigkeit, die auch Star Map heißt, erhaltet ihr auf dem zweiten Level bereits. Und das Ganze ist ein Tiny Object, das ihr euch entweder aussuchen könnt, oder es gibt hier eine ganz tolle Liste, wo ihr dann D6 drauf rollen könnt. Und je nachdem, welche Zahl ihr würfelt, dann wisst ihr, wie eure Star Map denn aussieht. Das könnte eine Glasscheibe sein, das kann aber auch ein Kristall sein, wo dann verschiedene Linien drauf zu erkennen sind und so weiter. Könnt ihr alles hier nochmal nachlesen. Aber ganz wichtig, diese Star Map braucht ihr, um gewisse Fähigkeiten einzusetzen, weil dann habt ihr diese Benefits, die ihr auf Level 2 bekommt. Ganz wichtig, wenn ihr diese Star Map denn verlieren solltet mal, dann könnt ihr euch dazu entscheiden, eine One-Hour-Ceremony bzw. ein Ritual abzuhalten während einer kurzen oder langen Rast. Und dann könnt ihr eine neue Map kreieren. Die alte Map wird dann, beziehungsweise Karte wird dann einfach zerstört. Aber viel wichtiger, die Fähigkeiten. Ihr bekommt, wenn ihr diese Star-Map behaltet, erstens den Guidance-Cantrip. Nice to have. Noch viel cooler ist der Guiding-Bolt-Spell, den ihr sonst irgendwie zaubern könntet, habt ihr immer prepared, also immer vorbereitet, plus erzählt nicht gegen euren anderen Spellcount. Und noch viel geiler, ihr könnt Guiding Bolt gefühlt so oft zaubern, wie ihr wollt. Nein, nicht so oft, wie ihr wollt, aber ihr könnt ihn so oft zaubern, wie euer Proficiency-Bonus hoch ist. Und das bekommt ihr nach einer langen Rast direkt wieder. Das heißt, jedes Mal auf Level 2 ist es dann zumindest zweimal, und das geht nicht von eurer normalen Spell-Anzahl ab, sondern ihr könnt zweimal mindestens Guiding Bolt noch zusätzlich zaubern. Ihr könntet aber natürlich auch einen Spell-Slot aufbrauchen, um Guiding Bolt zu zaubern. Aber ihr seht schon, dieser Zauber wird für euch wahrscheinlich gerade am Anfang eurer Druidenkarriere relativ häufig eingesetzt werden.
Das ist halt total albern. Also, sorry, aber also Guiding Bolt ist der, gerade auf den niedrigen Leveln, der mächtigste Range-Spell, den es gibt.
Ja.
Also, wenn man sich einfach den Schaden anguckt. Touch-Spells gibt es noch ein paar andere, aber, oder vor allem einen anderen, aber die, aber Range-Spell ist halt der mächtigste. Und wir reden jetzt von Level 2, ne? Auf Level 2 hat der Druide, ich hab's jetzt nicht vor mir, aber ich glaube 3 Level 1 Spell-Slots. Und ein Proficiency-Modifier von 2, korrekt? Oder auch von 3?
Oh, jetzt bin ich da, stehe ich gerade von 2, und das heißt, ihr könnt 5 ne? Mal Guiding Bolt
rausballern. Ihr könnt 5 Mal Guiding Bolt in der langen Rast rausballern. Wie albern ist das denn? Also das sind ein Guiding Bolt auf Level 1, also auf dem ersten Zaubergrad, macht 4d6 Schaden. Ihr kämpft gegen Goblins, die haben 8 HP. So, was soll der machen? Also vollkommen albern. Und also das finde ich schon sehr, sehr krass, ehrlicherweise. Aber gut. Und wie gesagt, das ist halt irgendwie, ich meine, das skaliert ja auch noch mit hoch. Also, Das finde ich auch schon abgefahren. Der einzige Punkt ist natürlich, dass es steht nichts davon, dass die, wie diese Guiding Bolt-Nutzung, die ihr über diese Fähigkeit bekommt, irgendwie mit Spellslots hochskaliert. Sprich, diese Anzahl von Guiding Bolts, die ihr castet mit eurem Proficiency-Modifier sozusagen, die bleiben Rules as written, also zumindest sehe ich nichts Gegenteiliges, ein Level 1 Guiding Bolt, auch über alle eure Level hinweg.
Mhm. Ja, also würde ich auch so sehen.
Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Und natürlich, ein Guiding Bolt bleibt auch auf Level 1 immer noch ein krasser Zauber. Aber gerade auf den höheren Leveln egalisiert sich das dann etwas. Ihr startet also sehr, sehr stark und es wird auch mit den weiteren Fähigkeiten stark bleiben. Aber zumindest dieser eine Faktor egalisiert sich dann etwas über die Zeit. Aber kommen wir zur zweiten Fähigkeit, die ihr auch auf Level 2 bekommt. Und das ist eure Starry Form. Auch hier geht es wieder darum, dass ihr eine alternative Möglichkeit für eure Wild Shape bekommt. Denn eben diese Starry Form, keine Ahnung, wie man das übersetzen soll, eine sternenhafte Form. Und damit leuchtet ihr dann lustig und strahlt auch Licht aus in einem 10-Fuß-Radius. Soweit so gut, interessiert niemanden. Was nämlich eigentlich ganz cool ist, ist, dass ihr, wenn ihr dann in diese Form geht, euch entscheiden könnt, was für ein Sternenbild auf euch anfängt zu leuchten. Und abhängig von diesem Sternenbild könnt ihr dann verschiedene Fähigkeiten auslösen. Drei an der Zahl gibt es, die ihr zur Verfügung habt. Und die erste davon wäre das Sternenbild des Schützen, also des Archers. Und mit diesem könnt ihr dann als Bonus-Action einen Range-Spell raushauen. Also das ist also technisch gesehen ein Range-Spell. Im Fluff ist das natürlich ein leuchtender Pfeil aus Sternenlicht, den ihr dann eurem Gegner über 60 Fuß Entfernung in den Kopf schießt, im besten Fall. Und diese Attacke macht dann 1d8 plus your Wisdom Modifier Schaden. Ganz cool. Skaliert natürlich nicht so krass nach oben. Ja, euer Wisdom Modifier wird natürlich über die Level mehr, aber das natürlich jetzt, aber es bleibt bei dem 1d8. Trotzdem natürlich einfach eine coole Sache, vor allen Dingen einfach dann entsprechend diese Range-Attacke zur Verfügung zu haben. Auch wenn ihr wahrscheinlich ohnehin, also ehrlicherweise wird sich für euch dieser Sternenlichtpfeil irgendwie wie ein beschissenerer Guiding Bolt anfühlen.
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, okay, wenn du deine Guiding Bolts aufgebraucht hast, dann muss man dafür irgendwie auf den Archer zurückgreifen, aber trotzdem nice to have, würde ich sagen.
Genau. Das zweite Sternbild, was ihr auf euch zum Leuchten bringen könnt, ist der Kelch, der Chalice, ich weiß nicht, wie es auf Englisch ausspricht. Und dabei geht es darum, dass wenn ihr irgendjemanden heilt, könnt ihr eine zweite Kreatur aussuchen innerhalb von einem 30-Fuß-Radius. Und diese andere Person oder diese andere Kreatur kriegt dann 1d8 plus Weisheitsmodifikator auch nochmal als Hitpoints dazu. Also ihr macht eure Heilfertigkeiten damit besser. Und last but not least, das Sternbild des Drachen. Damit könnt ihr euch so ein bisschen schützen, wenn ihr sehr viel Wert auf Zaubersprüche legt, die Konzentration erfordern. Dann könnt ihr mit dieser Drachenform dafür sorgen, dass ihr quasi euren normalen Konstitutionsrettungswurf immer besteht. Also wenn ihr eine 9 oder drunter würfelt, könnt ihr das immer zu einer 10 machen, was im Allgemeinen dafür reicht, dass ihr den Konstitutionsrettungswurf schafft. Außer natürlich die Hälfte des eingehenden Schadens ist höher als 10. Dann müsst ihr nämlich den schaffen als Rettungswurf. Aber das ist tatsächlich gerade auf den niedrigen Leveln dann doch recht selten der Fall.
Ja, also ich meine gerade für mächtigere Zauber ist der Drache dann ja auch ultramächtig. Also sind wir ehrlich, die meisten mächtigen Zauber haben einen Konstitutionsrettungswurf beziehungsweise sind Konstellationszauber, die du dann irgendwie halten musst. Und dafür ist der Drache dann auch super. Also das macht es eigentlich noch mächtiger, wenn man sich's überlegt, dass du sowohl deinen Guiding Bolt raushauen kannst, als auch noch zusätzlich dafür sorgen kannst, dass deine anderen Zauber irgendwie beschützt werden.
Ja. Mega, mega. Ja. Und der Druide hat eine ganze Menge Konzentrationsspells, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Selbst ohne darauf großen Wert zu legen, hat man eher das Problem, zu viele Konzentrationsspells zur Verfügung zu haben als Druiden, als zu wenig.
Ja, bin ich absolut bei dir. Genau, zusätzlich auf, was heißt zusätzlich, sondern nicht zusätzlich, sondern dann kommt erstmal lange nichts nach Level 2, sondern auf Level 6 kommt dann Cosmic Omen. Und das ist das, was ich am Anfang so ein bisschen angesprochen habe. Im Endeffekt kann der Circle of Stars-Druide natürlich die Sterne auch so ein bisschen lesen, beziehungsweise erkennen, welche Omen denn für was stehen und was der nächste Tag denn so bringt. Das heißt, für euch jedes Mal, nachdem ihr eine lange Rast beendet habt, könnt ihr eure Sternenkarte anschauen und nach Omen durchsuchen. Und das funktioniert so, ihr würfelt dann einen Würfel, egal welchen, und schaut, ob ihr eine gerade oder eine ungerade Zahl würfelt. Und wenn ihr eine gerade Zahl würfelt, dann ist es ein sehr wohliger Tag. Das steht nämlich für Wheel bzw. das Wohl. Und dann bekommt ihr die folgende Fähigkeit. Jedes Mal, wenn eine Kreatur in 30 Fuß bei euch in der Nähe entweder eine Attacke, einen Saving Throw oder einen Ability Check macht, dann könnt ihr eure Reaktion benutzen, um dieser Kreatur einen D6 zu geben, beziehungsweise zu sagen, okay, zusätzlich zu dem Wurf, den sie normal macht, kann sie noch einen D6 würfeln. Das Gegenteil ist der Fall, wenn ihr eine ungerade Zahl würfelt, dann sind wir beim W, beim Wow. Und dann könnt ihr euch dazu entscheiden, einer Kreatur, auch die 30 Fuß um euch herum steht, zu sagen, nö, auf deinen Angriff bzw. Attack Roll, Saving Throw oder deinen Ability Check bekommst du nicht einen D6 zusätzlich, sondern du kriegst einen D6 abgezogen. Und das finde ich schon relativ mächtig, vor allem wenn man bedenkt, dass man das Ganze so oft einsetzen kann, wie hoch der Proficiency-Bonus von euch ist. Also, ja. Finde ich außerdem eine coole Fähigkeit, je nachdem, wie du morgens aufstehst, dass du nicht immer die gleiche Fähigkeit hast.
Das zum einen, aber jeder, der jemals einen Barde gespielt hat, weiß, das sind so Fähigkeiten, die man auch gerne vergisst.
Das ist richtig.
Also ich bin da leider auch sehr gefährdet zu, aber im Prinzip stimme ich ja vollkommen zu, klar. Ich meine, und ein D6 ist ja auch wirklich, also es sind ja alles so Werte, die auch nicht so unbedingt immer mitskalieren, auch so ein Ability-Check oder sowas, das können dann ja auch mal ungeübte Sachen sein. Und da kann ein D6 schon auf jeden Fall einen riesen Unterschied machen, gar keine Frage. Genau, dann kommen wir zu Level 10-Fertigkeit. Im Prinzip wird hier einfach nur eure Starry-Form verbessert, und zwar dass der Schaden des Archers, also dieser Mondschein-Pfeil, bekommt einen höheren Schaden, nämlich von 1d8 auf 2d8. Dieses Kelch-Feature, wo ihr dann eine zweite Person heilt, auch da wird die Heilung von 1d8 auf 2d8 erhöht. Und diese dritte Form, diese Drachenform, wo ihr dann den Saving Throw schaffen könnt, kriegt auch ein Improvement. Und zwar kriegt ihr einen Flying Speed, was natürlich ganz cool ist, von 20 Fuß. Also ihr fliegt dann nicht ganz so schnell, wie ihr laufen könnt. Und ihr könnt über den Boden hovern. Und also das ist ja erstmal nice to have. Was aber tatsächlich einen sehr großen Unterschied macht, ist, dass ihr die Möglichkeit erhaltet, die Sternkonstellation, die auf euch schimmert, während ihr in eurer Starry-Form seid, von Runde zu Runde zu tauschen. Also ihr könnt dann in dem ersten Moment der Archer sein, in der zweiten Moment der Kelch und im dritten Moment der Drache und das entsprechend auf die Situation anpassen. Das macht es natürlich ungleich viel variabler und effizienter für die entsprechende Situation.
Damit finde ich das Ganze noch mal fast schon zu mächtig. Also, sind wir ehrlich, wenn man es runterbricht, bis Level 6 ist dieser Druide eine der mächtigsten Unterklassen überhaupt im Game, würde ich behaupten. Weil erstens diese Guiding Bolt plus, dass du dich noch irgendwie danach ausrichten kannst, ob du deine Zauber verstärken willst oder beziehungsweise die Konzentrationszauber am Leben erhalten willst. Und das macht es ja schon extrem flexibel, wie du agierst auf das Schlachtfeld oder allgemein. Also
ja, ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, wie mächtig dann auf Level 10 noch diese Fähigkeiten sind. Ne? Ja, ich meine, okay, 2d8 plus Wisdom Modifier an Schaden, 2d8 plus Wisdom Modifier in Heilung zusätzlich zu haben, ist vollkommen fein. Allerdings jetzt auch nicht so ultra weltbewegend. Ne? Also es ist halt so, ich glaube halt diese, also ja, man, es wird, also dieser Sprung, den man auf Level 10 dann bekommt, durch diese Möglichkeit, das zu switchen, das macht es schon deutlich krasser, aber ich glaube, gerade dann ab Level 10 werden diese Fähigkeiten exponentiell viel schwächer. Oder nicht mehr so relevant, sagen wir so. Und ich glaube, dadurch gleicht sich das ein bisschen aus. Ich will mir das aber auch gerade einfach nur schönreden, dass der Druide nicht noch eine weitere Imba-Unterklasse bekommen hat, weil diese diese riesige, also diese, vor allen Dingen in den ersten 6 Leveln, diese Verfügbarkeit von Guiding Bolt in einem solchen Maße ist natürlich einfach irrwitzig. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt aber auch, dass dieses Guiding Bolt Feature einfach nicht mehr vorkommt und auch nicht mehr so ausgebaut wird. Ich hatte, als ich mir das erste Mal durchgelesen habe, vor ein paar Monaten, irgendwie gedacht, okay, jetzt baut man diesen Guiding Bolt halt irgendwie auch aus in den Fähigkeiten, ne? Weil das wird dann irgendwie der Brot- und Butterzauber, der dann halt irgendwie sowieso schon mächtig ist und man kann irgendwie davon dann nicht allzu viel machen an so einem Tag, halt immer noch irgendwie seine 5, 6, 7, keine Ahnung. Aber man muss schon Spellslots dafür ausgeben, dafür kann man denen irgendwie unterschiedliche Eigenschaften oder sowas geben, aber da wird überhaupt nichts mitgemacht. Also, Spoiler, Level 14 Fähigkeit wirst du jetzt hier noch zu kommen, aber auch die wird damit nichts zu tun haben.
Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja, die Level 14 Fähigkeit ist auch wieder nur 3 Zeilen lang, heißt Full of Stars und hat nichts mit Coldplay zu tun, sondern ihr bekommt im Endeffekt jedes Mal, wenn ihr in eurer Starry Form seid, das ist die Level 2 Fähigkeit, Resistance gegenüber Bludgeoning, Piercing und Slashing Damage. Genau wie Chris Martin auch, quasi.
Ja, exakt. Eigentlich so kann man sich das generell ganz gut vorstellen. Ja. Genau, ja. Aber ich glaube, unser Fazit dieser Unterklasse haben wir jetzt bereits gemacht. Wahnsinnig mächtig, wahnsinnig Schaden, also schadenstechnisch gibt es wahrscheinlich wenig krassere Klassen, vor allem auf den unteren Leveln. Dann noch irgendwie die Möglichkeit, seine Heilung noch einen guten Boost zu geben, auch echt nicht zu unterschätzen. Das Einzige, was natürlich der Druide dann in dem Sinne nicht gut kann, ist alles hinsichtlich körperlichen Auseinandersetzungen. Aber gut, ich glaube, wenn dir 5 Guiding Bolts in die Fresse fliegen, dann hast du auch jetzt nicht mehr so Bock, als Schwertkämpfer da jetzt rüber zu diesem Druiden zu rennen.
Wollte ich gerade sagen. Also,
ne, da kann man schon ganz gut, der dann auch noch wegfliegt.
ja, so ganz langsam weghovert und dir den Mittelfinger zeigt.
Genau. Entsprechend können wir uns auch direkt der dritten und dann auch letzten Unterklasse für heute widmen, und zwar dem Circle of Wildfire. Auch wieder ein komplett anderer Ansatz. Also Spores und Stars waren ja schon sehr unterschiedlich. Und hier kommen wir dann wieder zu einer ganz unterschiedlichen Art und Weise, das Ganze anzugehen. Denn man bekommt eine ganze Menge Zauber auch hier und hier, also das wiederkehrende Element ist hier natürlich bei einer Unterklasse, die sich Wildfire nennt, alles rund um Feuer. Wir haben so Sachen wie Burning Hand, Flaming Sphere, aber auch so Sachen, die so ein bisschen mehr in die Heilrichtung gehen. Revivify und Cure Wounds ist auch mit dabei. So, das ist so ein bisschen der Hybrid dieser Unterklasse mit einem kleinen Extra-Feature, was ihr dann direkt auf Level 2 bekommt, und das ist ein kleiner Wildfire-Spirit. Ein kleiner Feuergeist. In der Illustration hier sehr sweet dargestellt als kleiner flammender Fuchs, und dieses Wesen kämpft mit euch, und das auch gar nicht mal so schlecht. Aber bevor wir da jetzt in den Statblock reingehen, was ich jetzt auch nicht so mega ausführen will, noch ein paar Zusatzfeatures davon, nämlich ihr könnt erstmal dieses Wesen herbeirufen, diesen kleinen Geist herbeirufen, und ganz wie häufig in so einem Fall, ihr könnt das irgendwo summonen, die auf einer freien Fläche. Mit dem kleinen Unterschied, dass da, wo dieser kleine Geist herbeigerufen wird, Schaden ausgeteilt wird. Die Personen oder die Kreaturen, die da stehen, müssen einen Dexterity Saving Throw machen, und ansonsten, wenn sie die nicht schaffen, bekommen sie 2d6 Feuerschaden. Was ja schon mal als so Intro, wenn man so als Wildfire Spirit in so ein Schlachtfeld betritt, kann man sich doch nichts weiteres wünschen als so ein spektakuläres Intro, würde ich fast behaupten. Ansonsten ist dieser Wildfire-Spirit relativ vergleichbar mit den ganzen anderen Wesen, die wir euch schon mal an anderen Ecken vorgestellt haben, und wie man mit diesen umgeht. Generell, dieser Wildfire-Spirit existiert für eine Stunde, und ihr müsst ihn mit eurer Bonusaktion anleiten, sozusagen. Also ihr müsst ihm Kommandos geben, ihr habt einen Statblock zur Verfügung mit ein paar Fähigkeiten, die dieses Ding auch hat. Ansonsten, wenn ihr das nicht tut, wird er in der Gegend rumstehen und nur noch die Dodge-Action machen, also wird nur noch ausweichen. Mit der Ausnahme, dass wenn ihr incapacitated seid, dann wird er einfach euch beschützen. Oder beziehungsweise kann Aktionen machen, wie er will. Im Allgemeinen heißt das natürlich irgendwie, ihr wird euren unbeweglichen Körper beschützen gegen die Gegner, die darum schwirren. wie gesagt, in den Statblock will ich jetzt nicht in allem Detail gehen, nur so ein paar Highlights da mal rausnehmen. Und zwar ist dieses Wesen immun gegen Feuer und außerdem immun gegen die Conditions Frightened, Charmed, Grappled, Prone und Restrained, was natürlich schon mal ziemlich cool ist, vor allen Dingen, wenn wir jetzt vor Augen führen, dass wir immer noch über eine Level 2-Kreatur reden. Und außerdem hat er auch zwei ganz coole Attacken. Zum einen eine Range Attack, mit dem er einfach so ein Feuer, also es steht Flame Seed, einen Feuersamen, wäre es wortwörtlich übersetzt, aber wahrscheinlich eine kleine Flamme, durch die Gegend schießt mit 1d6 Schaden plus eurem Proficiency-Bonus. Natürlich alles in Feuerschaden, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und das andere ist Fiery Teleportation. Und das ist sozusagen vergleichbar mit der Hervorrufung. Also der teleportiert sich dann von A nach B innerhalb von, glaube ich, 15 Fuß, habe ich es gleich mal vor Augen. Am Zielort muss dann auch wieder die Kreatur, wenn dann dort eine steht, einen Dexterity Saving Throw machen. Und wenn sie das nicht schafft, in dem Fall dann nur 1d6 Schaden bekommen plus den Proficiency Bonus.
Also im Endeffekt genau das Gleiche. Nur, dass du halt flexibler bist und dich einfach irgendwo hin teleportieren kannst und jeden angreifen kannst, ohne irgendwie eine Reaktion bzw. eine
Opportunity. Genau, bei der Herbeirufung ist es ja tatsächlich 2d6 Schaden statt 1d6 Schaden. Aber ich meine, 1d6 Schaden dafür, dass du irgendwo auftauchst, auch cool.
Ja, ja. Also
machst du dich immer beliebt eigentlich, guter Partytrick.
Der klassische Partytrick, einfach Leute verbrennen, wenn du die Tür aufmachst und reinkommst. Ja. Ja. Eben. Wer kennt's nicht? Ja. Das Ganze, beziehungsweise dieser Wildfire Spirit, kann aber noch mehr ab Level 6, denn da wird der Bond zwischen dem Druiden und dem Spirit noch deutlich stärker, besonders wenn es um Heil- oder Schadensspells, beziehungsweise Feuerschadensspells gibt. Denn jedes Mal, wenn ihr einen der beiden wirkt, dann könnt ihr euch entscheiden, sollte natürlich. Also der Grund bzw. die Voraussetzung muss sein, dass euer Wildfire Spirit überhaupt da ist. Dann könnt ihr aber, falls ihr einen Heilspell oder einen Feuerschadensspell zaubert, einen D8 hinzufügen. Entweder natürlich dann als Bonus zum Schaden oder als Bonus zur Heilung. Nice to have. Was ich aber viel wichtiger finde, beziehungsweise man kann das relativ cool einsetzen, würde ich behaupten, wenn ihr einen Range-Spell zaubert, dann könnt ihr euch entscheiden, diesen Zauber nicht von euch ausgehen zu lassen, sondern von eurem Wildfire Spirit. Und correct me if I'm wrong, aber soweit ich weiß, steht hier nirgendwo geschrieben in der Level-2-Fähigkeit, dass der Wildfire Spirit in deiner Nähe bleiben muss. Das heißt, man könnte ihn auch komplett irgendwo anders hinsetzen und dann sich entscheiden, über den irgendwie was zu zaubern, oder?
Genau, der Klassiker ist ja dabei, das ist ja ein ähnliches, das gleiche Feature haben auch eure, gibt's auch bei dem Zauber, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wo du dir kleine witzige Eulen und so herbeirufen kannst, wie heißt er denn?
Familiar.
Ja, Fight Familiar. Ja. Die haben das gleiche Feature, der absolute Klassiker ist dabei, dass du halt dann Touch-Spells übertragen kannst. Also musst nur dieses Vieh entsprechend den Gegner anfassen und dann ist es halt, kannst du halt sozusagen auf Range über das Medium deines Tieres halt Touch-Spells casten. Und dann kommt natürlich dann so ein Inflict Wound. Ist dann halt ganz krass.
Ja.
Mit irgendwie, was ist das? 2d10 Schaden oder was?
Ich glaube sogar mehr. Ich glaube zum Start sind es sogar 3d10.
Ja, auf jeden Fall auch eine irre Menge. Und das ist halt ein Touch-Spell und das geht dann halt, ne? Also du kannst ihm jetzt natürlich nicht den Auftrag geben, flieg in die nächste Stadt und töte da jemanden. Du musst den jemanden schon sehen, der dann da angegriffen wird. Aber ja, das ist schon möglich, klar.
Warum? Das steht hier nicht. Ja gut, es wäre unrealistisch, dass du dann einfach dich entscheiden würdest, dem zu sagen, hau jetzt einen Inflict Wounds raus. Aber
richtig.
Theoretisch genau. Steht es hier nicht.
Das ist richtig. Dann zur Level 10 Fertigkeit. Die ist ein bisschen crazy. Und zwar geht es darum, dass wenn in der Umgebung von euch oder eurem Wildfire Spirit, 30 Fuß Umgebung, um genau zu sein, jemand stirbt, dann lodert dort eine kleine spektrale Flamme auf diesem Leichnam, die jetzt ihn nicht verbrennt, sondern eher so ein metaphysisches Ding ist, für eine Minute. Und wenn irgendjemand dann in diese Flamme geht, also quasi über diesen Leichnam steht, könnt ihr eure Reaktion dazu nutzen, um diesen jemand, also der dann da drüber steht, entweder Schaden auszuteilen oder zu heilen. Also ihr könnt diese Flamme sozusagen entzünden und dann halt entweder anscheinend eine schadenmachende oder heilende Wirkung damit erzielen. Und beides, also sowohl das eine oder das andere, je nachdem, was ihr euch dann halt, was ihr dann ausgewählt habt, sind dann 2d10, also 2d10 an Schaden oder 2d10 Haltung plus euer Weisheitsmodifikator. Ich finde es natürlich super cool. Ich kann mir den Use Case auch gut vorstellen, dass irgendwie, wenn eure Gruppe das weiß, also wenn eure Gruppenmitglieder das wissen und das dann ganz gezielt nutzen, weil sie dann dahin laufen, um euch von euch heilen zu lassen, dann finde ich das irgendwie nützlich, auch wenn ich das immer noch ein bisschen merkwürdig finde, dass sie immer zu Leichen laufen müssen. Der andere Use Case, damit Schaden zu machen, der will mir noch nicht so ganz in den Kopf, weil Toter ist ja tot, ne? Das heißt ja nicht bewegungslos oder K.O. auf dem Boden. Sprich, da ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der dann dahin läuft, um denjenigen zu heilen oder sowas. Und ansonsten stehen Leute selten einfach so auf Leichen rum,
Macht denen man dann Schaden machen könnte. Das macht nur Sinn, wenn du irgendwie eine schmale Passage verteidigen musst oder so, ne? Dann ja, sehe ich den Use Case, aber ansonsten bin ich bei dir. Das wird selten der Fall sein eigentlich.
Und das Ganze könnt ihr natürlich auch nur begrenzt häufig machen. In diesem Fall ist es mit eurem Proficiency-Bonus limitiert und ihr kommt alle Aufladungen nach einer langen Rast zurück. Ja.
Finde ich weird auch wieder.
Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ehrlicherweise. Ich kann mir also, wie gesagt, so diese Heilungsaspekt, auch 2d10 ist ja nicht wenig, ne? Also auch für Level 10 nicht.
Ja.
Aber ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie das im Kampf tatsächlich funktionieren soll. Also gar nicht mal, dass ich skeptisch bin, sondern mir fehlt gerade so ein bisschen die Kreativität, ehrlicherweise.
Ja, also gut, wenn es die Mitstreitenden wissen, dann ist es nice to have, aber ja, bin ich bei dir. Schwierig. Die Level 14-Fähigkeit dagegen finde ich sehr mächtig, heißt da Blazing Revival und hat auch wieder mit eurem Spirit, Wildfire Spirit zu tun, denn wenn ihr denn mal auf 0 Hitpoints heruntergesetzt werdet, beziehungsweise im Endeffekt am Sterben seid, dann kann euch dieser Wildfire Spirit davor retten. Und zwar jedes Mal, wenn der 120 Fuß in eurer Reichweite ist und ihr sinkt auf 0 Hitpoints, dann kann er sich quasi dazu entscheiden, beziehungsweise ihr könnt euch dazu entscheiden, dass stattdessen der Spirit dann auf 0 Hitpoints runtergeht und dementsprechend dann natürlich verschwindet und ihr gleichzeitig einfach die Hälfte eurer Hitpoints sofort bekommt und direkt auch wieder, hier steht's, rise to your feet, also direkt wieder aufsteht einfach so, finde ich mega mächtig. Also gerade, wenn ihr irgendwie super viel Schaden bekommt und euch dann einfach mal dazu entscheidet, das komplett zu negieren und auf den Spirit zu übertragen und gleichzeitig auch noch die Hälfte eurer Hitpoints bekommt, für Level 14, mega. Dadurch, dass es natürlich auch relativ mächtig ist, könnt ihr das Ganze nur einmal einsetzen und danach erst wieder, wenn ihr eine lange Rast beendet habt.
Wäre halt geil. Ich meine, ich weiß gar nicht auf Level 14, wie viel Wildshape-Usages man dann hat als Druide. Ich sag mal jetzt irgendwas, wahrscheinlich 4 oder 5, nehme ich mal an. Wenn man quasi immer sagen könnte, okay, auf 0 Hitpoints, wieder mit 50% Leben da, ich erstelle mal wieder so einen neuen kleinen Buddy und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Nee, das funktioniert leider Gottes nicht. Aber ansonsten trotzdem, klar, ey, das ist eine mega mächtige Fähigkeit. Und auch generell, wie gesagt, es gibt so ein paar Fähigkeiten von dieser Unterklasse, wo für mich im Kopf so ein paar Fragezeichen drinstehen. Aber es muss ja auch nicht immer alles irgendwie auf den ersten Blick ersichtlich sein. Und generell finde ich diese Unterklasse schon ganz cool. Also diese ganze Fokus auf diese ganzen Feuerzauber oder dieses ganze Feuerheilungsgedöns, diesen Wildfire Spirit als irgendwie Wesen, was irgendwann mit dir rumspringt und sowas, das finde ich schon ein sehr, sehr nice Konzept. Macht auf jeden Fall Bock, das mal auszuprobieren, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch so ein bisschen diese Companion-Idee ein bisschen weiterentwickelt einfach.
Also, und diese Companion-Geschichte ist ja auch ein bisschen immer eine schwierige Kiste, muss man gestehen.
Ja, wohl wahr. Wir sprachen mit über den Waldläufer. Grüßen den Waldläufer. Genau. Ja, aber grundsätzlich, man muss sagen, es sind alles drei Unterklassen, die so gesehen was komplett Neues vom Konzept irgendwie darstellen und meiner Meinung nach auch dementsprechend alle drei ihre Daseinsberechtigung haben
im Gegensatz
zum Kleriker.
Unbedingt. Also wie gesagt, ein Drittel davon habe ich schon selbst gespielt, den Circle of Spores Druiden. Bin immer noch sehr, sehr happy mit diesem Charakter. Circle of Stars, wie gesagt, haben wir genug drüber geredet, dass gerade für die Damage-interessierten Leute unter euch da eine ganze Menge Stuff drin ist. Und last but not least, der Circle of Wildfire Druid ist halt einfach. Also ich finde auch dieses Bild von diesem brennenden Fuchs und so ganz cool. Und ich glaube, da kann man sich eigentlich auch einen ganz coolen Fluff draus bauen.
Ja, ja, bin ich bei dir.
In diesem Sinne, worüber geht's denn eigentlich nächste Woche? Übernächste Woche?
Den Kämpfer, aber wollen wir vielleicht gerade noch, das haben wir nämlich schön am Anfang vergessen, die optionalen Class-Features vom
Druiden
in Taschas Kessel mit allem durchgehen. An der Zahl sind das tatsächlich einfach nur 2, beziehungsweise die Additional Druid Spells lese ich euch jetzt nicht komplett vor. Und das erste ist so ein bisschen was, wo wir fast schon gerade drüber geredet haben, nämlich Wild Companion. Und da könnt ihr euch entscheiden, statt dem Wildshape-Feature, wenn ihr quasi das einsetzen wollt, könnt ihr auch stattdessen einfach den Find Familiar Spell einsetzen, ohne tatsächlich irgendwelche materiellen Dinge dafür aufzubrauchen, was ja auch manchmal nice to have ist, je nachdem, wenn man damit spielt. Und wenn ihr diesen Spell dann zaubert, dann ist der Find Familiar aber kein Beast, sondern eine Feengestalt. Und das hat ja auch einige Vorteile. Deswegen finde ich das, je nachdem, welchen Druiden ihr spielt, der letzte wird sich natürlich da sehr anbieten, kann man das cool einsetzen. Gleichzeitig erhaltet ihr auch noch das, was bei vielen Unterklassen hier vorher schon der Fall war, nämlich wenn ihr euren Ability Score hochheben könntet, also auf Level 4 und so weiter, dann könnt ihr euch auch zusätzlich dazu entscheiden, einen Cantrip auszutauschen und mit einem anderen von der Druiden-Spelllist zu ersetzen. Das war's.
Das war's. Und dann wirklich tatsächlich hören wir uns in 2 Wochen dann zum Kämpfer, würde ich sagen.
So sieht's aus. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.